Die Fälle des Professors Machata. Chemischer Beistand für einen Verdächtigten. 10. November 1955. Es war ein kalter, regnerischer Abend, an dem die 25-jährige Krankenschwester Margarete F. auf dem Heimweg nahe Steyr in Oberösterreich überfallen wurde. Die junge Frau, von Kollegen und Patienten Schwester Bernardine genannt, lag entkleidet, vergewaltigt und erschlagen im Gebüsch neben der Landstraße. Nicht ihr wahrer Mörder Alfred E., ein Sexualstraftäter, der später als Gnom von Sierning in die österreichische Kriminalgeschichte eingehen sollte, wurde mit dem Verbrechen in Verbindung gebracht. Fälschlicherweise verdächtigte die Polizei den verheirateten Anästhesisten Günther H., der ein Verhältnis mit der Krankenschwester unterhalten hatte. Obwohl H. jeden Zusammenhang mit dem Tod von Margarete F. vehement bestritt, glaubten die Kriminalbeamten ihm nicht. Der Fiat des Arztes war am Tatort gesehen worden und H. hatte einen Wagenheber im Kofferraum, der laut eines Linzer Gerichtsmediziners genau zu den Schädelverletzungen des Opfers passte. Dr. H.'s Lage war hoffnungslos, bis ein Reporter aus Steyr auf die Idee kam, nach einem Triebtäter zu suchen. Er fand tatsächlich 10 ungeklärte Überfälle auf Frauen, die unter ähnlichen Umständen von einem auffallend kleinen, radelnden Mann verübt worden waren. Der Reporter zeichnete auf einer Landkarte die Tatorte ein und folgerte: Der Unhold wohnt in der Mitte, in Sierning. Die These war kühn, verfehlte aber ihre Wirkung nicht. Eine überregionale Sonderkommission wurde gebildet und man ersuchte Sachverständige der Gerichtsmedizin Wien, unter ihnen den 30-jährigen Chemiker Gottfried Machata, um zusätzliche Gutachten. Machata, der 1951 an der Universität Wien promoviert hatte und erst wenige Monate vor dem Mord an der Krankenschwester ans Gerichtsmedizinische Institut gekommen war, betrachtete den knöchernen Schädel des Opfers, den der Linzer Gerichtsmediziner zur Untersuchung mitgebracht hatte. Die Wiener Experten kamen zu dem Schluss, dass der Kollege aus Oberösterreich sich geirrt hatte. Der quadratische Abdruck im Schädeldach konnte nicht von Dr. H.'s Wagenheber stammen, er war vielmehr typisch für einen schweren Hammer, ein sogenanntes Maurerfäustel. Aufgrund dieser Erkenntnis wurden Details erörtert, denen man bisher keine Beachtung geschenkt hatte. So war etwa die Strumpfhose des Opfers zusammengeknüllt neben der Leiche gelegen. War die junge Frau damit geknebelt worden? Falls ja, sprach dieses Indiz für die Unschuld von Dr. H., denn Margarete F. war seine Freundin. Er hätte sie nicht geknebelt. Die Frage an den Gerichtschemiker lautete daher: Können Sie feststellen, ob sich die Strumpfhose im Mund des Opfers befunden hat? Zur Erinnerung: Es war das Jahr 1955. Dekaden von DNA-Tests und Hightech-Analysen entfernt. Machata musste sich mit einfacheren Mitteln begnügen. Er verließ sich auf die Kraft der Logik. Wenn der Täter die Strumpfhose Margarete F. in den Mund gestopft hatte, musste Speichel darauf sein. Zwar konnte man den Speichel nicht nachweisen, sehr wohl aber die darin enthaltene Substanz Ptyalin. Es ist jenes Enzym, das Stärke in Malzzucker spaltet und eine Semmel süßlich schmecken lässt, wenn man sie längere Zeit im Mund behält. Das Ergebnis von Machatas Untersuchungen war positiv. Das Opfer war geknebelt worden. Dr. H. war somit entlastet und Gottfried Machata, noch am Ende des Jahres 1955, Leiter der forensischen Chemie am Wiener Institut für Gerichtsmedizin. Ihr letzter Atemzug. Renate S. lag tot auf dem Fußboden ihrer versperrten Wohnung in Wien-Hietzing. Ein 25 Jahre junges Leben, ausgelöscht auf dem handgeknüpften Isfahan in einer bourgeoisen Idylle. Ein Nachbar hatte Gasgeruch bemerkt und den Hausmeister alarmiert. Dieser hatte die Tür geöffnet, den Gashahn zugedreht und die ebenfalls alarmierten Einsatzkräfte hereingelassen. Zunächst erschien die Situation völlig klar. »Die hat ihren Kopf in den Backofen gelegt«, hieß es, wie in der Zeit des Wirtschaftswunders umgangssprachlich üblich. Besitzer eines Gasherdes können sich vermutlich vorstellen, was mit diesem saloppen Spruch gemeint war. Ein Selbstmord mit dem damals im Stadtgas enthaltenen Kohlenstoffmonoxid. Doch dann kamen der Gerichtsmediziner und der forensische Chemiker Gottfried Machata an den Tatort. Sie entkleideten die Leiche und stellten fest, die Totenflecken sind nicht hellrot, sondern blaurot ausgebildet. Der erfahrene Krimileser weiß an dieser Stelle, hochverdächtig. Totenflecken besitzen normalerweise eine blaurote bis blauviolette Färbung. Es gibt nur wenige Bedingungen, unter denen sie hellrot erscheinen. Eine davon ist die Vergiftung mit Kohlenstoffmonoxid. Schon 0,5% dieses Farb-, Geruch- und geschmacklosen Gases in der Atemluft sind tödlich, weil das heimtückische Gift sich 200-mal leichter als Sauerstoff mit dem Hämoglobin in den roten Blutkörperchen verbindet. Konkret schnappt das Eisenzentralatom des Hämoglobins sich das CO. Das Blut ist nun arteriell und hellrot gefärbt. Auf diese Weise blockiert Kohlenstoffmonoxid blitzschnell und ohne Vorwarnung den Sauerstofftransport im Körper. Die Folgen sind Bewusstlosigkeit und Erstickungstod innerhalb weniger Minuten. Bei Renate S. hatten die toten Flecken eine dunkle Farbe, erinnert sich Professor Machata bei einem kleinen braunen im gemütlichen Wiener Kaffeehaus. Wir hatten deshalb sofort Zweifel am vermeintlichen Selbstmord. Die Obduktion ergab, dass Renate S. im Brechakt erstickt war, an sich nicht ungewöhnlich bei einer CO-Vergiftung, weil das Gas starke Übelkeit verursachen kann. Die anschließenden Labortests jedoch bestätigten Machatas anfänglichen Verdacht. Es fand sich kein Kohlenstoffmonoxid im Blut des Opfers. Welche geheimnisvolle Substanz hatte stattdessen den Tod von Renate S. hervorgerufen? Die Idee war, dass in der Lunge der letzte Atemzug, den ein Mensch getan hat, gespeichert ist. Um ihn aufzufangen, entwickelte ich eine irrsinnig komplizierte Apparatur. Gottfried Machata, ein galanter Herr von 81, blickt spitzbübisch über den Rand seiner Kaffeetasse. Ich nahm nichts anderes als ein Einsiedeglas, in das ich die Lunge legte, die der obduzierende Kollege mir überreichte. Danach verschloss ich das Glas mit einem Deckel, der mit einem Gummistopfen versehen war. Während der nächsten Stunde fiel die Lunge etwas zusammen. Die enthaltene Luft war nun in dem Behältnis vorhanden und ich konnte sie untersuchen. Das geschah im Gaschromatographen, ein tatsächlich komplizierter Apparat, der das Endergebnis lieferte. Die Luft aus der Lunge von Renate S. enthielt weder CO noch einen anderen Bestandteil von Stadtgas, sondern das organische Lösungsmittel Trichlormethan, besser bekannt unter dem Trivialnamen Chloroform. Der Ehemann hatte seine junge Frau nach einem Streit damit betäubt und dabei getötet. Hinterher drehte er den Gashahn auf, um einen Selbstmord vorzutäuschen. Das Motiv für die Auseinandersetzung war ein Urlaub gewesen, den der untreue Gatte mit seiner Geliebten hätte verbringen wollen. Um niemandem über sein Verhalten Rechenschaft ablegen zu müssen, chloroformierte der Mann auch noch seine Schwiegermutter in deren Wohnung und stieß sie kopfüber in die Badewanne, wo sie ertrank. Stadtgas und andere Quellen des schleichenden Gifts. Wer sich Wien vom Osten her nähert und auf der A4 stadteinwärts fährt, dem stechen knapp innerhalb der Stadtgrenze linker Hand vier breitzylindrische Gebäude ins Auge. Wer noch dazu das Glück hat, mit der Stadt an der schönen blauen Donau bei Sonnenschein Bekanntschaft zu schließen, dem zeigen sich die vier alten runden Ziegelmauerwerke in glühendem Rotbraun. Der Kennerblick haftet an klassizistischer Baukunst des späten 19. Jahrhunderts, Industriearchitektur mit Rundbogenfenstern und kantigen Pilastern, gekrönt von flachen Zipfelmützen aus Glas, neuerdings zu einem avantgardistischen Wohn-, Einkaufs- und Kinokomplex aufgepeppt. Gasometer heißen die knapp 74 Meter hohen Konstruktionen in Wien-Simmering recht profan und zudem noch falsch. Aber hätte man sie korrekterweise Gasbehälter nennen sollen? Wie gut, dass man bei der für die Messuhr reservierten Bezeichnung geblieben ist. Beim Namen jenes Messgerätes mit Ziffernblatt, das einst an der Gebäudeaußenseite den Füllstand und somit den Gasdruck im Inneren angezeigt hat. Angesichts dieser Begriffsumdeutung kann es auch nicht überraschen, dass alles heute noch Bestehende lediglich Blendwerk gewesen ist. Die an der Basis 4,5 Meter und am Scheitel immerhin 90 Zentimeter dicken Mauern erfüllten rein ästhetische Zwecke. Der eigentliche Gasbehälter befand sich dahinter und konnte sich teleskopartig aus dem darunter liegenden Wasserbassin hochschieben, wenn das Gas hineinströmte. Sank hingegen der Füllstand, verschwand der Behälter wieder im Bassin wie eine Taucherglocke. Faszinierende Technik, ummantelt von rein kaschierender Schönheit, verglichen mit den heutigen glatzigen Erdgaskugeln, ist man versucht, der guten alten Zeit nachzutrauern. Damals, seit der Eröffnung anno 1899 bis zur endgültigen Stilllegung 1985, speicherte jeder der vier Gasometer bis zu 90.000 Kubikmeter Gas, das nebenan im Gaswerk durch Verkokung von Stein oder Braunkohle erzeugt wurde. Bei diesem Verfahren transportierte man, zunächst händisch mit Schaufeln, später mit Förderbändern, die Kohle in sogenannte Retortenöfen und erhitzte sie dort unter Luftabschluss mehrere Stunden lang auf 1200 Grad Celsius. Die hohe Temperatur zerlegt die komplizierten organischen Moleküle der Kohle in einfachere Verbindungen. Übrig bleibt ein Kohlenstoffgerüst, der als Brennstoff eingesetzte Koks, der heute noch vor allem als Hüttenkoks in der Stahlindustrie benötigt wird, Kohleteer als Nebenprodukt und das brennbare Stadtgas, das sich hauptsächlich aus Wasserstoff, Methan, Stickstoff und dem hochgiftigen Kohlenstoffmonoxid zusammensetzt. Früher wurde das Stadtgas zur Beleuchtung der Straßen verwendet, weshalb man es auch Leuchtgas nennt. Leuchtgasvergiftungen im Haushalt machten damals mehr als die Hälfte aller Vergiftungen aus. Bis zur endgültigen Umstellung auf das praktisch CO2-freie Erdgas Ende der 1970er Jahre starben in Wien jährlich 50 bis 60 Menschen den Kohlenstoffmonoxid tot. Heute sind Autoabgase in geschlossenen Garagen, langen Tunneln und verkehrsreichen Straßenschluchten sowie Zimmerbrände, schlecht ziehende Öfen oder Kamine und Gasthermen in unbelüfteten Baderäumen die Hauptursachen von CO-Vergiftungen. All diese Quellen für die Entstehung der toxischen Verbindung gab es auch in den Zeiten von Stadtgas. Daher war die Ursache für die Vergiftung am Leichenfundort oft völlig unklar. Handelte es sich um einen Unfall, hervorgerufen etwa durch unvollständige Verbrennung in einem Durchlauferhitzer? War es Selbstmord durch ausgeströmtes Stadtgas aus einem offenen Gashahn? Oder musste man gar in einem Mordfall ermitteln? Um Licht in das Dunkel zu bringen, begann Gottfried Machata, die Zusammensetzung der verschiedenen Gase zu erforschen. Mit der Gasmaske vorm Gesicht stieg er in den Brandkeller der Wiener Feuerwehrzentrale, Adresse Wien, Innere Stadt, am Hof 9, und holte sich Proben von Gasen, die unter den unterschiedlichsten Verbrennungsbedingungen entstanden. »Ich musste eine Vielzahl von Proben analysieren, um verlässliche Aussagen treffen zu können, sagt Machata heute. Damals erkannte er, dass die statistische Variation der Gasbestandteile typisch für die jeweilige Situation ist. Zum Beispiel enthält das Gas aus einem schlecht ziehenden Kamin kein Methan, statt Gas jedoch schon. Um zu erkennen, welches Gas das Opfer zuletzt eingeatmet hat, brachte der Gerichtschemiker wieder seine irrsinnig komplizierte Apparatur, das Einsiedeglas mit dem Gummistopfen, ins Spiel. Etwa im Fall des Studenten Robert V., der mit einem über den Kopf gestülpten Kleidersack tot auf dem Dachboden seines Wohnhauses aufgefunden wurde. Der junge Mann starb zweifelsfrei an einer Kohlenmonoxidvergiftung. Er wies hellrote Totenflecken auf und sein Blut hatte einen HbCO-Gehalt von über 70%, ein mit Sicherheit tödlicher Wert, erläuterte Machata. Die Polizei vermutete, dass Robert V. Selbstmord begangen hatte. Professor Machatas Untersuchung des letzten Atemzugs wiesen auch Stadtgas als die Quelle der todbringenden Substanz aus. Nun hatten die Ermittler ein Problem. Wie war der Student ohne Zutun eines anderen auf den Dachboden gekommen, auf dem es gar keinen Gasanschluss gab? Des Rätsels Lösung war der Kleidersack. Robert V. hatte ihn am Gasanschluss in seiner Wohnung mit Stadtgas gefüllt und die Öffnung des Sacks mit der Hand zugehalten. Damit war er auf den Dachboden gestiegen und hatte ihn sich dort über den Kopf gestülpt, um die tödliche Füllung einzuatmen. Als auf andere Weise bizarr entpuppte sich die Vorgangsweise von Xaver D. Der Mann in den besten Jahren folgte an einer sprudelnden Heilquelle im steirischen Vulkanland als Kurschatten einer Dame seines Alters. Beide waren in Wien wohnhaft und unglücklich verheiratet. Wieder zu Hause traf sich das Liebespaar ein letztes Mal beim Heustadelwasser, einem Altarm der Donau im Prater. Es sollte ein Abschied für immer werden. Xaver D. beteuerte später, wir wollten gemeinsam aus dem Leben scheiden. Als die Frau, Hermine M., zu ihm ins Auto stieg, schoss D. ihr in den Kopf. Der Schuss war tödlich. Daraufhin steckte D. einen vorbereiteten Gartenschlauch auf den Auspuff und leitete die Abgase ins Wageninnere. Xaver D. kletterte hinter das Lenkrad, setzte sich die Pistole von unten ans Kinn und feuerte sie ab. Was dann geschah, war ein Gusto-Stückerl für den Ballistiker, den Hirnchirurgen und den Chemiker. Das Projektil durchschlug nicht nur D.s Kopf, sondern auch das Seitenfenster. Sauerstoff strömte durch das zerschossene Fenster in den Fahrgastraum und Xaver D. kam mit dem Leben davon. Hermine M. hatte lediglich Spuren von Autoabgasen in der Lunge und Spuren von Kohlenmonoxid im Blut. Sie hatte nur ganz kurz überlebt. Sachverständige, Richter und Geschworene glaubten Xaver D. seine Version vom gemeinsamen Selbstmord nicht. Hermine M., so befanden sie, wollte nicht sterben. Sie verurteilten Xaver D. wegen Mordes. Mit dem Leben davongekommen ist auch der 22-jährige Franz F. Gemeinsam mit seinen Eltern hatte er gerade ein neu gebautes Einfamilienhaus in Weidhofen an der Thaya bezogen. Eines Abends, Franz F. befand sich im Badezimmer, hörte sein Vater einen dumpfen Aufschlag. Der Vater stürmte sofort ins Bad, fand seinen Sohn bewusstlos auf den Bodenfliesen liegend und konnte ihn noch rechtzeitig reanimieren. Die Ursache für den Gasunfall war eine nagelneue 12-Liter Junkers-Therme, die einwandfrei funktionierte. Bloß hatte der Installateur vorläufig eine flotte Lotte auf den im Dachboden mündenden Abzug gelegt, damit das Rohr nicht verschmutzt. Weniger Glück war einem Bäckerssohn aus Mistelbach beschieden. Der 16-jährige Bursche schlief in einer Kammer neben der Backstube, da er in aller Herrgottsfrühe zum Semmelbacken aufstehen musste. Im Herbst, als es draußen kälter wurde und die Fenster geschlossen waren, klagte er plötzlich über Übelkeit. »Mir wird immer so schlecht in der Nacht. Das muss am Ofen liegen.« Seine Annahme war richtig. Er besah sich das Abzugsrohr, das knapp unter dem Dachfirst endete, anstatt ins Freie zu führen. Die Reaktion des Burschen war fatal. Er montierte das Rohr ab, sodass nur mehr ein Stutzen übrig blieb. Am nächsten Morgen war der Bäckerssohn samt seinem Hund tot.